Im September 1963 nehmen Gendarmen im Kärntner Lavantal einen 16-Jährigen wegen eines gestohlenen Mopeds mit auf den Posten. Die Befragung des Jugendlichen sollte aber einen entsetzlichen Raubmord ans Licht bringen. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host dieses Podcasts und ich befinde mich heute in der Kärntner Redaktion, genauer gesagt in unserem kleinen schönen Podcaststudio und begrüße heute nicht wie sonst einen meiner netten Kolleginnen bzw. Kollegen, sondern heute den Autor und Chronisten Valentin Hauser. Sie waren schon einmal hier bei Delikt in Staffel 7, haben wir über die Bluttaten des Franz P. aus ihrem gleichnamigen Buch gesprochen und seitdem haben sie ein neues Buch geschrieben. Es geht darin wieder um die dunkleren Kapitel der jüngeren Geschichte Kärntens und der Titel ist Protokolle des Bösen, Gewaltverbrechen in Kärnten. Und über eines dieser 12 Protokolle werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Valentin Hauser.
Auch von mir ein herzliches Grüß Gott und ich danke für die Einladung.
Ja, die Tat, über die wir heute sprechen werden, ereignete sich an einem Freitag, dem 13. und zwar im September 1963 im Kärntner Lavantal, genauer gesagt nahe Pölling. Davon gibt es ganze 5 in Kärnten, habe ich herausgefunden, aber wir sprechen von dem Pölling wenige Kilometer südwestlich von Wolfsberg in der Gemeinde St. André. Wie kann man sich die Gegend damals vorstellen, vor über einem halben Jahrhundert?
Ja, das kleine Bergdorf Pölling auf etwa 900 Meter Seehöhe am östlichen Ausläufer der Saale zählte damals, würde ich sagen, vor gut 60 Jahren etwa 200 Bewohnerinnen und Bewohner. Und der Großteil, so glaube ich, von ihnen war friedliche Bauersleute oder landwirtschaftliche Arbeiter. Die jüngere Generation arbeitete bereits im Tal, im Lavantal und fuhr meistens mit einem Moped oder mit einem Motorrad zur Arbeitsstelle.
Mhm. Und jener Mann, oder man sollte eigentlich sagen, er Bursche, der an jenem Tag zum Mörder wurde, war erst 16 Jahre alt. Sein Name ist Erich X, haben Sie denn anonymisiert. Was ist Erichs Geschichte? Sie schreiben ja viel schon sehr früh auf und hat seinen Eltern Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, das stimmt. Den Namen dieses 16-jährigen Jugendlichen, den habe ich in meinem neuesten Buch Protokolle des Bösen aus Datenschutzgründen anonymisiert oder anonymisieren müssen. Ich nenne ihn einfach Erich X. Und er war wirklich das Problemkind der Familie und die Eltern hatten immer die liebe Not mit ihm. Schon bereits während der Schulzeit, da strolchte er immer wieder herum und war zeitweise abgängig, so dass die Eltern nicht gewusst haben, wo er tagelang sich herumtreibt. Und als die Elektrikerlehre angetreten war, dann kam er auf die schiefe Bahn. Es folgten dann Diebstähle und immer wieder Raufereien und es kam zu Drohungen. Einmal sollte er sogar gesagt haben, denn ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, denn sowieso war ich auch einmal kalt. Mhm. Und Anfang September 1963 stahl er dann in Pölling ein Moped und ein paar Tage später dann in Griffen, am Griffnerberg vor einem Gasthaus, ein Motorrad. Und weshalb er dann von der Gendarmerie eigentlich auf die Fahndungsliste gekommen ist. Und nach überlieferten Schilderungen war dieser Erich X ein Mensch, der keinen Skrupel, keine Hemmungen kannte und auch nichts auf der Welt war ihm heilig.
Das wird man später dann noch bei der Schilderung seiner Taten genauer sehen. Aber unmittelbar mit der Tat zunächst zusammenhängt der Plan von Erich X, nach Italien zu fahren, den er damals im September 1963 in die Tat umsetzen wollte. Aber ihm fehlte das Geld.
Ja, genau. Und dieser RX hatte genug von seinem Umfeld in Lavantal. Er wollte weg und nach Italien ausreisen. Aber es fehlte ihm das Geld, welches er sich durch einen Überfall beschaffen wollte. Und da fiel ihm eines Tages sein Schulfreund, der Gerhard Reinisch, ein, der von seinem Arbeitgeber, der Sensenfabrik in Wolfsberg, die Firma Offner, seinen Lohn bekommen sollte. Und das wusste Erich X. Und er wusste auch, dass sein Schulfreund an diesem bereits erwähnten Freitagnachmittag, am späten Nachmittag, dann mit dem Lohnsackerl in der Tasche und mit seinem Moped durch den, wie heißt er, der sogenannte Veidelpeterwald nahe zum Fulger Schusterrohr nach Bölling fahren wird. Daraufhin begab sich der X zum schmalen, holprigen und kaum befahrenen Waldweg und wartete nicht lange, da hörte er von Weitem schon ein Moped auf sich zu kommen. Und tatsächlich, es war Gerhard Reinisch, den er anschrie, nimm ihn mit. Und was dann geschah, war ein richtiger, schwieriger Kriminalfall, der an Rohheit und Gefühllosigkeit und Brutalität gar nicht zu überbieten war. Jedenfalls wurde der 17-Jährige Opfer eines fürchterlichen Raubmordes begangen von seinem Schulkollegen Erich X.
Ja, die Einzelheiten dieser Tat, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber unmittelbar nach der Tat machte Erich X etwas sehr Ungewöhnliches, wie Sie schreiben. Er fuhr nämlich mit dem Moped seines Opfers nach Wolfsberg, um dort im Kino den Film Sechs schwarze Pferde, ein ehrbarer Cowboy, eine dubiose Witwe und ein Killer reisen durch Feindesland anzuschauen. Was unternahm dann der nunmehrige Mörder? Wie ging es da weiter?
Ja, wie ging es weiter? Um die Geschichte etwas abzukürzen, nach dem Kinobesuch in Wolfsberg begab er sich dann gegen Mitternacht nach Griffen ins Gasthaus Srebot, dem heutigen Kirchenwirt. Und der Wirt gab ihm aber nichts mehr zu trinken, er hatte die Sperrstunde bereits ausgerufen, aber ein Zimmer durfte er für diese Nacht beziehen. Die damals 23 Jahre alte Tochter des Gastwirtes, die Irmgard, die jetzige Binter, gab dem Burschen mit einem bösen und abstoßenden Blick den Zimmerschlüssel, nachdem er sich leider mit den Papieren des Mordopfers ausgewiesen hatte. Ja, und am nächsten Tag, da kaufte er sich in Griffen neue Kleider. Er kaufte sich ein Hemd, eine Hose und ein Sakko und wechselte daraufhin nach das Quartier. Er mietete sich dann im Gasthaus König am Hauptplatz in Griffen ein und als Ausweis verwendete er wieder die Dokumente von Gerhard Reinisch, dem Mordopfer. Und im Zimmer unter dem Bett versteckte er seine mit Blut bespritzten, ja, und notdürftig gereinigten Kleidungsstücke, so hat er in einem Bachbett nahe Bölling gemacht. Und dazu schrieb er noch einen kurzen Abschiedsbrief an seine Eltern mit dem Hinweis, dass er nach Italien reisen und in den nächsten Jahren nicht mehr heimkommen werde.
Ja, also er wollte weiterhin seinen Plan nach Italien zu reisen umsetzen. Und dazu musste er nach Klagenfurt zunächst. Und das hat er mit dem Postbus gemacht. Also er hat den Postbus Richtung Klagenfurt genommen. Dort fiel ihm aber ein, dass er etwas sehr Wichtiges vergessen hatte.
Richtig. Erst in Klagenfurt fiel ihm ein, dass er die blutverschmierten Kleidungsstücke nicht im Gasthaus König in Griffen belassen sollte. Diese müsste er sofort entsorgen. Und so kam es auch, dass er dann mit dem Postbus am frühen Abend wieder nach Griffen kam. Doch dem Gastwirten kam dieser junge Bursche irgendwie eigenartig vor. Er verständigte die schöne Marie, und die den Burschen dann kurze Zeit später im vis-à-vis vom Gasthaus König gelegenen Burg-Espresso Handschellen anlegten und festnahmen. Und die zwei Gendarmen, es war der Postenkommandant Friderikus Furtner und der Inspektor Fritz Brahn, die ich beide gut kannte und befreundet war, die beiden waren sofort überzeugt, dass sie den zur Fahndung ausgeschriebenen Mopeddieb gefasst haben und freuten sich bereits über ihren Erfolg, den Dieb gefasst zu haben.
Und hatten noch keine Ahnung davon, wen sie da eigentlich wirklich vor sich hatten. Und die Gendarmeriebeamten nahmen den ja, vermeintlich nur Motorraddieb mit auf den Posten. Und dann geschah etwas Unerwartetes.
Ja, etwas, mit dem die Gendarmeriebeamten nicht rechnen konnten. Der Postenkommandant nahm zuerst den Moped- oder Motorraddieb scharf ins Verhör und sein Kollege schrie ihn an. Jetzt gib zu, was du angestellt hast. Sag, was du gemacht hast. Daraufhin sagte der Dieb ganz emotionslos, ich gebe alles zu. Die Leiche von meinem Schulfreund liegt hinter einem Holzstoß im Wald in Pöllink, wo ich mich ermordet und ausgeraubt habe. Die Gendarmeriebeamten lachten und glaubten, nicht richtig gehört zu haben. Sie vermuteten, der Dieb verarscht sie. Und dann bohrten sie weiter und weiter. Und was sie da vom halbwüchsigen Erich X. hörten, hätte von einem guten Kriminalroman stammen können. Unmittelbar nach dem Geständnis begaben sich die Griffner Gendarmen in Begleitung des Sprengelarztes des Dr. Erker und dem Mopeddieb natürlich oder nunmehrigen Mörder auf die nächtliche Suche nach der Leiche ins Bergdorf nach Pölling. Und tatsächlich im sogenannten Veidel Peterwald, da zeigte Erich X. auf einen Holzstoß, hinter dem der Tote lag. Es war wirklich ein schauderhaftes Bild, das sich den Suchenden geboten hatte, denn das Gesicht des Ermordeten war blutverkrustet, völlig verkrampft und eine ausgestreckte Hand zeigte wie mahnend zum Himmel.
Mhm. Ja, Anzeichen von Reue oder Gewissensbisse oder irgendwas in der Art zeigte der Mörder zu diesem Zeitpunkt oder bis zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber vor dem gespenstischen Bild, das Sie da beschrieben haben, vom Bild seines toten Schulfreundes, da brach er dann doch zusammen. Da hat er etwas so halblaut von sich gegeben, schreiben Sie.
Ja, ja. Er sagte zu einem Gendarm, Herr Inspektor, bitte dreht sie ihn um. Ich habe nicht nur erschlagen, ich habe ihm abgestochen. Ich kann nicht mehr hinschauen. Das waren die Worte des Mörders.
Es gab dann die Tatrekonstruktion im Wald nahe Pölling und die hat sich äußerst schwierig gestaltet. Es gab unzählige Schaulustige, die den Mörder, er war ja einer von ihnen, nochmal sehen wollten. Was brachte der Ortsaugenschein der Mordkommission zutage, an dem Gendarmeriebeamte aus Klagenfurt, Wolfsberg und Völkermarkt, ein Staatsanwalt sowie ein bekannter Gerichtsmediziner auch aus Graz und Gerichtsbeamte mitgewirkt haben?
Ja, und in Handschellen und wieder in seinen alten blutverschmierten Kleidern demonstrierte Erich X. in aller Ruhe und mit Gelassenheit jede Einzelheit seiner Bluttat. Er zeigte zum Beispiel, wie er das Moped des Opfers anhielt, wie er mit einer mitgebrachten Steckachse eines Motorrades 15 Mal sehr wuchtig auf den Hinterkopf seines Schulfreundes reinschlug und dieser dann um Hilfe schreiend dann zu Boden stürzte.
Ja, und dann schilderte Erich X. der Mordkommission etwas Unvorstellbares. Was hat er ihnen gesagt?
Naja, so etwas Skrupelloses ist ja nur schwer auszusprechen oder zu lesen. Nicht? Aber ich zitiere die Aussage des Mörders aus den vorhandenen Unterlagen. Da schreibt er, nach den Schlägen auf den Kopf kroch Reinisch noch auf alle Vieren, aber er schrie und schrie. Deshalb kniete ich mich auf ihn. Er sah mich röchelnd an, dann zog ich das Messer, setzte es ihn an die linke Halsseite an. Mit der rechten Hand würgte ich ihm am Hals und, naja, und dann kann man sich vorstellen, was er dann ausgeführt hat. Nicht? Und am Ende dieses Ortsaugenscheines demonstrierte dann der Mörder noch an einer von den Kriminalisten mitgebrachten lebensgroßen Puppe, wie er dem Sterbenden das Geld und die Ausweispapiere aus dem Sakko genommen hat und wie er danach seinem ermordeten Jugendfreund an der Brust gepackt und in das dichte Gestrüpp, in so eine tiefe Mulde hinterm Holzstoß geworfen hat. Und die Beute, das waren damals 1.005 Schillinge. Das hätte heute einen Wert von 550 Euro.
Also einen Mord für 550 Euro. Sie haben jetzt schon gesagt, das war ein Schulfreund von ihm. Können Sie noch was über das Opfer, über das Mordopfer und dessen Familie erzählen?
Ja, Gerhard Reinisch wurde als liebenswerter Jugendlicher beschrieben. Er war gerade 17 Jahre alt und wohnte mit seinen betagten und sehr bescheiden lebenden Eltern in einer alten, dürftigen Behausung östlich der Ortschaft Bölling. Und jetzt eine kurze Ironie noch am Rande, das möchte ich noch erwähnen. Sein Heimathaus, also das Haus seiner Eltern, wo auch er wohnte oder gelebt hat, lag tragischerweise nur einige hundert Schritte vom Tatort entfernt.
Die Tat hat am Freitag, dem 13. September 1963 stattgefunden und an diesem Abend oder an diesem Tag warteten die Eheleute Reinisch auf die Heimkehr ihres Sohns und auch am nächsten und übernächsten Tag. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ja, Gerhards Eltern glaubten, ihr Sohn sei bei seiner Schwester unten im Lavantal, wo er auch schon öfters übernachtete. Sie machten sich keine besonderen Gedanken darüber. Und damals gab es ja auch kein Telefon bei den Häusern am Berg und so konnte man auch nicht wirklich kommunizieren. Und interessant ist auch, dass die Reinisch-Mutter, also die Mutter des Ermordeten, in den Tagen nach dem Mord zweimal ahnungslos den Weg durch den Wald ging, vorbei an jenem Holzstoß, hinter dem ihr toter Sohn lag, und nichts bemerkte und infolgedessen auch nichts Böses ahnte. Und am Sonntagvormittag, das war dann der 15. September 1963, da wollte die Mutter bei ihrer Tochter im Lavantal Nachschau halten und sich nach dem Verbleib ihres Sohnes erkundigen. Doch noch bevor es dazu kam, überbrachten dann die örtlichen Gendarmen den Eheleuten Reinisch die Schreckensnachricht von dem harten Schicksalsschlag, vom grauenhaften Mord an ihrem über alles geliebten Sohn Gerhard.
In ihrem Buch erfährt man, dass Erich X. dann am 13. Juni 1964 vom Landesgericht Klagenfurt wegen Raubmordes und Diebstahls zu 15 Jahren strengen Arrest verurteilt wurde.
Ja, genau so war es. Aber nach nur 10 Jahren und 2 Monaten wurde er aus der Haftanstalt in Graz-Kallau bedingt entlassen. Und abschließend zu diesem Gewaltverbrechen gäbe es ja noch viele schaurige Details zu berichten. Aber wer vielleicht dann das Buch doch lesen wird, dem ist ohnehin die Gänsehaut garantiert, weil im Buch noch über weitere Kriminalfälle berichtet wird.
Ja, genau, das Buch, es heißt Protokolle des Bösen. Wie eingangs erwähnt, es gibt da 12 Protokolle, die Sie niedergeschrieben haben, hat 192 Seiten, viele Fotos. Und ja, es setzt sich sehr intensiv und auf eine sehr interessante Weise mit der Kärntner Kriminalgeschichte während der Zeit von 1897 bis 1964 auseinander. Also dieser Fall ist dann eh schon ein sehr später für dieses Buch und man erhält das Buch im Fachhandel, im Buchhandel sowie bei Ihnen direkt und ich werde auch den Link, wo man das dann kaufen kann, zu den Shownotes bzw. zum Artikel zu diesem Podcast dazustellen. Können Sie vielleicht noch kurz erklären, bei diesen historischen Fällen, wir haben ja heute schon kurz über Archive und dergleichen geredet, wie aufwendig ist die Recherche, die Arbeit, wenn es um solche alten Fälle geht? Weil da kann man ja nicht einfach auf Google irgendwie nach dem Begriff suchen und findet dann Ergebnisse aus 1963.
Nein, nein, so einfach ist das nicht. Da braucht man Zeit und Geduld und vielleicht auch ein bisschen Gespür, nicht? Wenn man in den Archiven ist. Und ich habe für dieses Buch auch in 3 Archiven in Wien enorm vieles erfahren und Fotomaterial und Gerichtsurteile und Protokolle gefunden. Und so kam es mir, ja, die Protokolle sind wirklich böse und es war dann der Buchtitel.
Und es wird wahrscheinlich nicht Ihr letztes Werk sein.
Warte mal, schau mal, was sich noch so ergibt. Ich habe ja für dieses Buch nur recherchiert und wieder Geschichte geschrieben und wieder Geschichte geschrieben. Dann eines Tages habe ich gesagt, jetzt müsste ich genug haben und sortiere das alles zusammen. Das wäre ein Buch mit 500 Seiten kommen. Also ich hätte noch weitere 12 Kriminalfälle.
Es gibt parat. Viele Fälle, ja. Valentin Hauser, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und diesen, ja, doch sehr spektakulären und schrecklichen Fall geschildert haben. Und euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Hier wie immer die Aufforderung, ihr könnt diesen Podcast gerne bewerten, gerne auch gut bewerten, mit 5 Sternen zum Beispiel, oder rezensieren auf Apple Podcasts kann man das machen. Falls ihr Kommentare habt, Lob, Feedback, Kritik oder Vorschläge, wie wir diesen Podcast besser machen könnten, schreibt mir gerne unter david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal bei Delikt.